Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute: Wie sinnvoll sind historische Vergleiche? Brüche der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Ein Vortrag mit Horst Möller, aufgezeichnet am 6. Mai 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich zu unserer Vortragsveranstaltung mit Professor Dr. Horst Möller zum Thema: Wie sinnvoll sind historische Vergleiche, Brüche der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert? Die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert ist eine Geschichte von tiefer Zerrissenheit. Dem Ende des Kaiserreichs und der gescheiterten Demokratie von Weimar folgte die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, Besatzung und Teilung, schien 1990 mit der friedlichen Einigung ein Schlusspunkt gesetzt. Doch von einem Ende der Geschichte im Sinne Francis Fukuyamas mag heute niemand mehr ernsthaft sprechen. Die Geschichte ist zurück. Außenpolitisch in Gestalt zwischenstaatlicher Konflikte, die uns an vergangene Krisenzeiten erinnern. Innenpolitisch ruft die Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft, die wir gegenwärtig erleben, bei manchen Assoziationen von Weimar hervor. Doch wie tragfähig sind solche historischen Vergleiche? Erhellen sie den Blick auf die Gegenwart oder verstellen sie ihn? Diese methodische Frage, die natürlich zugleich auch eine politische ist, verdient eine sorgfältige Antwort. Eben dieser Antwort widmet sich der heutige Vortrag. Es ist mir eine besondere Freude, daher den Referenten des heutigen Abends vorstellen zu dürfen. Professor Dr. Horst Möller war bis zu seiner Emeritierung Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität München. 19 Jahre lang stand er an der Spitze des Instituts für Zeitgeschichte München und Berlin, einer der bedeutendsten zeithistorischen Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum. An der Gründung des Hauses der Geschichte in Bonn hat er maßgeblich mitgewirkt. Mit Werken zur Weimarer Republik, zu Franz Josef Strauß und zur deutschen Geschichte des vergangenen Jahrhunderts hat er sich als einer der profiliertesten Historiker seiner Generation vielfach ausgewiesen. Lieber Professor Möller, ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Ja, bereits zum zweiten Mal, nachdem Sie ja bereits zum Symposium zum 100. Geburtstag Ernst Noltes hier bei uns waren und im kleineren Vortrag gesprochen haben. Nun also vor dem großen Publikum. Ich heiße Sie herzlich willkommen.
Sehr verehrter Herr Fenske, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, Sie haben gerade schon gehört, das Ende der Geschichte, das ist ein berühmtes Buch. Ich habe als Historiker natürlich immer gesagt, es gibt kein Ende der Geschichte. Das berühmte Buch ist durch die Geschichte selber widerlegt. Und das verweist auf eine grundlegende Erkenntnis für historische Urteile, auch für solche, die politisch bedingt sind. Man kennt eine historische Epoche nur, wenn man ihr Ende kennt und ihre Wirkung kennt. Denn die Historiker arbeiten mit verschiedenen Zeitstufen. Das heißt, das sind die Ursprünge, es ist das Phänomen selber mit kurz- und langfristigen Ursachen und es ist eben die Wirkung. Und jeder von uns weiß, hätte man eine Geschichte 1995 geschrieben, dann wäre sie eine deutsche Geschichte oder eine europäische Geschichte, dann wäre sie sehr viel optimistischer ausgefallen als nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine schon 2014 bei der Annexion der Krim. Und wir alle kennen viele der heutigen Krisen und erleben sie und sie verängstigen einen großen Teil der Bevölkerung. Mit anderen Worten, die Stabilität der heutigen internationalen Ordnung, von der wir in den 90er Jahren ausgegangen waren, existiert nicht. Und wenn wir also heute eine Beurteilung rückwirkend machen, dann haben wir einen anderen Erkenntnishorizont. Also die Geschichte kennt man eigentlich nur, wenn man ihr Ende kennt. Und ihr Ende kennen wir natürlich selten, aber immerhin, sagen wir mal, die Phasen, die unmittelbar danach sind. Wenn man über heutige Krisen oder auch die der Bundesrepublik spricht, dann kommt immer wieder dasselbe Modell, das aber gar nicht neu ist. Schon 1956 hat der Schweizer Journalist Fritz Rehn Allemann ein Buch geschrieben, Bonn ist nicht Weimar. Bei jeder Krise, um die es in der Geschichte der Bundesrepublik geht, seit 1949, wird immer das Weimarer Modell beschworen, das heißt also der Untergang der Weimarer Republik. Nun sind Journalisten lockerer mit den Vergleichen als Historiker, aber auch Historiker vergleichen. Lassen Sie mich deswegen ein paar grundsätzliche methodische Bemerkungen zum Vergleich machen. Die historischen Vergleiche können ganz unterschiedliche Themen haben. Das können nationale Bezüge sein, also eine Nationalgeschichte, ein nationalgeschichtlicher Vergleich. Das können verschiedene Zeitebenen sein, also unterschiedliche Epochen. Das können aber auch internationale Entwicklungen sein, also wenn wir den Kalten Krieg mit der Zeit vorher vergleichen oder danach. Warum machen Historiker solche Vergleiche? Sie machen sie vor allem deswegen, um einmal eine historische Begriffsbildung, die kann auch soziologisch oder politologisch sein, zu erreichen. Also wenn wir sagen, dass eine Demokratie eine Diktatur, dann definieren wir bestimmte Kriterien, die diesen Begriff rechtfertigen. Das ist also zunächst einmal ein inhärenter Vergleich, der sich normalerweise auf Herrschaftsstrukturen bezieht. Also Demokratien mit demokratischen Verfassungsstrukturen, rechtsstaatlich, sie können parlamentarisch, sie können präsidial sein, Diktaturen mit bestimmten Kriterien ebenfalls. Dieser Vergleich mit Diktaturen, der hat in Deutschland eine gewisse Irrationalität erzeugt, beispielsweise als wir, also die Mehrzahl der Historiker hat das gemacht, später haben das viele weniger gemacht, etwa die sowjetische Diktatur, die stalinische Diktatur mit der NS-Diktatur Hitlers verglichen haben. Die Kritik daran kam meistens von linkeren Historikern, weil sie unterschieden haben die Inhalte und die Herrschaftsstruktur. Der Vergleich, der sich auf die Herrschaftsstruktur bezieht, der hat bestimmte Kriterien definiert, also beispielsweise Einparteienstaat, Geheimpolizei, terroristische Methoden zur Bevölkerungsunterdrückung, keine Pressefreiheit und so weiter. Das waren also Merkmale der Herrschaftsstruktur, die formal waren. Und die gelten tatsächlich für alle Diktaturen bis hin zur DDR. Trotzdem würden wir, wenn wir jetzt die Diktaturen vergleichen, die DDR nicht mit der Hitler-Diktatur vergleichen, aber die sowjetische Diktatur Stalins natürlich schon, weil die Herrschaftsstrukturen durchaus analog waren, weil die Masse der Verbrechen durchaus analog war. Und es gibt Statistiken, nun Statistiken sagen nicht alles aus, aber die davon ausgehen, dass die Opfer der kommunistischen Diktaturen bis hin zu Mao noch sehr viel größer sind als die der faschistischen oder nationalsozialistischen. Also davon abgesehen gibt es allerdings zwei durchaus sinnvolle Einwände gegen solchen Vergleich. Er bezieht sich eben nur auf die Herrschaftsstruktur und er sieht von einer möglichen Entwicklung innerhalb einer Diktatur ab. Deswegen hat beispielsweise Ernst Nolte gesagt, dass er, das hat er sehr spät gesagt, früher war er eigentlich mehr ein Experte für den Faschismusvergleich. Und später hat er dann gesagt, ja, der Totalitarismusmodell ist sinnvoll, aber es muss durch eine genetische Komponente ersetzt werden. Also auch innerhalb kommunistischer Diktaturen, wie aller Diktaturen, kann es, wenn sie lange dauern, eine Entwicklungsgeschichte geben. Das heißt, sie bleiben nicht so identisch, wie sie am Anfang waren. Der zweite Punkt, und das war dann mehr die linke Kritik, waren die Inhalte. Wir gingen also davon aus, die faschistischen Diktaturen, weil sie beispielsweise wie die nationalsozialistische, rassistisch, antisemitisch waren, diese Diktaturen haben vom Inhalt her ein potenzielles Vernichtungspotenzial, während die kommunistische Idee sozusagen eine humanitärere ist. Was die Idee angeht, trifft das zu, weil ja zum Beispiel der Nationalsozialismus den Rassismus, den Antisemitismus so definiert hat, dass ein Jude sich gar nicht ändern konnte. Der ist biologisch so, wie er ist. Also er lässt nicht offen, dass, selbst wenn das Feindbild stimmen würde, er sich ändern könnte. Bei den kommunistischen Diktaturen können praktisch die Feinde, die Bourgeoisie, erzogen werden. Das heißt, sie lassen sozusagen, wenn sie so wollen, ein humanitäres Potenzial und sie mit der Konstruktion einer idealen Welt, einer klassenlosen Gesellschaft, haben sie natürlich auch Ideen, die im Prinzip humanitär gedacht sind. Nun wird aber ein Historiker, der die Realität angucken, immer sagen, ja, was interessiert mich dann die schöne Idee, wenn die Realisierung dieser Idee genauso verbrecherisch ist wie der anderen. Also insofern hat der Vergleich, und zwar in vielen Punkten der Herrschaftsstruktur ohnehin, aber auch was die Wirkungsgeschichte angeht, die Realisierung der Ideologie durchaus Sinn. Denn die Opfer, für die Opfer ist es schließlich egal, ob sie im Sinne einer humanitären Ideologie ermordet werden oder ob sie von einer Ideologie oder einer durch die Ideologie bestimmte Herrschaft ermordet werden, die von Anfang an rassistisch oder antisemitisch oder ein mörderisches Potenzial hat. Also insofern muss man aber trotzdem sagen, wenn man solche Vergleiche macht, muss man die Ähnlichkeiten und die Unterschiede definieren. Und das gilt nun generell, das hat diese hektische Diskussion oft ausgeschaltet, also beiseite gelassen, ein Vergleich im wissenschaftlichen Sinn, und das gilt nicht nur für die Historiker, es gilt für die Soziologen, für die Politologen, ein Vergleich im wissenschaftlichen Sinn heißt nie Gleichsetzung. Er isoliert Faktoren, Ursachen, Charakteristika, die vergleichbar sind. Und dann kommt das große Problem für die Historiker, wenn sie ein Bündel von vergleichbaren Faktoren haben, wie sind die in dem Gesamtkomplex eines historischen Phänomens einzuordnen? Und das macht die eigentliche Schwierigkeit aus. Wenn ich also bei einem historischen Phänomen sage, nehmen wir mal an die Weimarer Republik, auf die ich dann gleich komme, wenn ich bei einem solchen Phänomen sage, das und das ist so wie heute in der Bundesrepublik oder zumindest so ähnlich, dann fängt das Problem aber damit an, dass ich das in den Gesamtkomplex der historischen Phänomene Weimarer Republik und Bundesrepublik einordnen muss und gewichten muss. Dann kann es durchaus sein, dass es Faktoren gibt, die sehr ähnlich sind, vielleicht sogar fast identisch sind, aber trotzdem nicht die gleiche Wirkung haben, weil sie in einem komplexes Ursachenbündel verwoben sind. Und da fängt, wie gesagt, die historische Problematik an. Und deswegen muss ich Sie dann auf diesen etwas schwierigen Weg bringen, die Definition der Weimarer Republik als Vergleichsmaßstab. Aber was kann dabei ähnlich sein und was ist dabei unähnlich und was wäre die gesamte Wirkung? Nun gibt es auch ganz andere Vergleiche, die sind für die deutsche Geschichte auch nicht ohne Interesse. Es gab, viele von Ihnen kennen das vielleicht, es gab lange Jahre und auch jetzt ist das noch nicht ganz ausgestorben, wenn auch etwas in den Hintergrund getreten, eine Debatte, wie konnte es zur nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland kommen? War das ein deutscher Sonderweg? Gibt es Fehlentwicklungen in der deutschen Geschichte, die sozusagen mehr oder weniger zwangsläufig auf die nationalsozialistische Diktatur zulaufen? Ein anderes Modell dieser Art wird dann normalerweise nicht auf Deutschland angewendet, wenn auch zeitweise, aber beispielsweise auf Russland. Das ist das Modell der Rückständigkeit in einer historischen Entwicklung. Beides halte ich jedenfalls für historisch völlig fragwürdig. Erstens, weil es sozusagen Zwangsläufigkeit einer historischen Entwicklung unterstellt. Also zu sagen, es gibt einen Sonderweg der deutschen Geschichte, der zwangsläufig auf den Nationalsozialismus zuläuft, ist in meinen Augen nicht nur deswegen historischer Unsinn, weil es einfach keine historischen Normalwege gibt. Was werden dann beispielsweise als Begründungen angenommen? Das ist etwa die Begründung, der Parlamentarismus habe sich in Deutschland sehr spät durchgesetzt und dann auch nicht konsequent, also in der Weimarer Republik etwa. Wenn man also vom Parlamentarismus ausgeht, dann hätte man den Normalweg Großbritannien. Nur Großbritannien ist im europäischen Vergleich über lange Zeit hinweg eher ein Sonderweg gegangen. Das heißt, man würde dann das Modell umkehren. Aber die ganze Rede von Sonderwegen unterstellt, dass es in der Geschichte, auch für die einzelnen Nationen, überhaupt Normalwege gibt. Wenn man wirklich eine vorbehaltlose Analyse macht, dann wird man feststellen, es gibt keinen Normalweg. Wir können zwar sagen, wir Heutige, die wir in einem Rechtsstaat leben, in einer parlamentarischen Demokratie, wo Menschenrechte akzeptiert sind, wir leben da sozusagen in einem Normalzustand. Wenn Sie die heutigen 193 Staaten der UN angucken und die unter der Frage, wo gelten Menschenrechte und wo herrscht da ein demokratisch-parlamentarisches System, dann werden Sie feststellen, wenn es hochkommt, 30-40% der UN-Mitglieder, die ja immerhin eine gemeinsame Charta unterschrieben haben, an die sich die wenigsten aber halten oder jedenfalls nur ein Teil. Das heißt also, die Normalität, die unterstellt wird, wenn man von Verspätung redet, über Deutschland gab es auch ein Buch, die deutsche Verspätung, wenn man von Verspätung redet oder Sonderwegen, dann redet man nicht wirklich historisch, sondern dann redet man von einer voreingenommenen These aus, wie die Geschichte verlaufen muss. Und dann konstruiert man eben auch einen normalen Verlauf, den es aber in dem Sinne nicht gibt. Ich werde darauf später noch eingehen. Dann gibt es weitere Vergleiche, mit denen will ich Sie jetzt hier nicht weiter traktieren. Zum Beispiel eine aktuelle Diskussion, die sagt, die geht von dem Begriff Genozid aus und die stellt die Frage, wo und wann in der Geschichte, unter welchen Voraussetzungen gibt es Genozide. Und da gibt es zum Beispiel jetzt eine Gruppe von Soziologen vor allem, aber auch manchen Historikern, die sagen, die Kolonialkriege waren auch Genozide. Dagegen sind nun fast alle, die sich mit dem Holocaust befasst haben, weil sie sagen, das relativiert den Holocaust. Und die anderen, die sagen, die Kolonialkriege sind nicht vergleichbar mit Völkermorden, egal wo sie stattgefunden haben. So, wenn wir die deutsche Geschichte haben, dann haben wir natürlich zunächst mal drei Vergleiche eben. Dann haben wir die Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg. Dann haben wir die Weimarer Republik, dann haben wir das Dritte Reich und dann haben wir eben Bundesrepublik bzw. DDR. Und dann vergleichen wir natürlich durchaus Bundesrepublik mit DDR, wobei wir dann sagen, ja, da ist es, abgesehen davon, dass es alles Deutsche waren, dass sie auf deutschem Territorium leben, aber das ist nicht sinnvoll zu vergleichen. Auch da gibt es manchmal Streit, beispielsweise, wenn Sie von der Volkskammer reden, also ich meine nicht von dem Gebäude, ich bin froh, dass es weg ist, aber davon abgesehen, wenn Sie davon reden, dann reden manche davon, das sei ein Parlament. Davon kann nun keine Rede sein im Sinne eines demokratischen Parlamentarismus, weil die Wahlen nicht frei waren, weil die Parteien Blockparteien waren, auch wenn die Parteien außerhalb der SED natürlich auch Mitglieder hatten, die nur deswegen da reingehen, weil sie nicht in die SED gehen wollten. Also das ist dann komplizierter. Aber natürlich kann man nicht von einem von einer Volkskammer, die nicht frei gewählt ist, die keine freie Meinungsbildung hatte, sagen, sie sei ein Parlament in unserem Sinne. Also ein Vergleich, wie manche Soziologen gemacht haben, zwischen dem Bundestag und der Volkskammer. Das ist ein Vergleich, der sich auf bestimmte formale Kriterien reduziert, die aber den Charakter der Volkskammer nicht selbst betreffen. Kommen wir zu dem Maßstab, den wir haben, obwohl man natürlich auch darüber streiten kann, warum die Weimarer Republik der Maßstab sein soll. Warum ist relativ klar aus unserer heutigen Perspektive, es war eine Demokratie, es war ein Rechtsstaat, es war ein parlamentarisches System. Ein großer Zeithistoriker Karl Dietrich Bracher hat mit Recht von einem Semiparlamentarismus geredet, aber darüber werde ich gleich noch ein paar Worte sagen. Die entscheidende Frage aber ist natürlich, warum scheiterte die Weimarer Republik? Was sind die wesentlichen Faktoren, die wesentlichen Ursachen? Warum ist das die Schlüsselfrage überhaupt für die gesamte deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts? Weil natürlich das Scheitern der Weimarer Demokratie die Voraussetzung der Begründung der nationalsozialistischen Diktatur war und damit in jeder Hinsicht ein Epochenbruch, einen Kulturbruch einsetzte. Wenn man die Frage nach dem Scheitern stellt, dann muss man natürlich jetzt eine Reihe von Ursachen nennen. Und man muss zunächst mal auch die Frage stellen, war das Scheitern der Weimarer Republik zwangsläufig? Das Scheitern der Weimarer Republik war nicht zwangsläufig. Also insofern relativiert das auch die These vom Sonderweg. Es gab also bis ans Ende der Weimarer Republik noch Alternativen, zumindest bis 1930. Wenn man die Weimarer Republik ansieht, dann muss man zunächst mal sagen, auch die Weimarer Republik hat große Leistungen erbracht. Das fällt alles in den Schatten des Untergangs, dass man darüber relativ wenig redet. Ich nenne jetzt nur ein paar Stichworte. Also die Verfassungsberatung. Die Verfassung hätte unter normalen Bedingungen auch funktionieren können, auch wenn sie ihre Schwächen hatte. Den Friedensschluss, der schrecklich für die Weimarer Republik war, der aber unvermeidlich war, weil sonst der Krieg weitergegangen wäre. Und damit der Krieg auf deutsches Territorium gekommen wäre, wo er vorher nicht war. Der Erste Weltkrieg, natürlich gab es im Deutschen Reich gab es natürlich Wirkungen, Hungerkrisen am Ende. Es gab natürlich Wirkungen des Krieges, aber es gab keine Zerstörungen wie in den anderen kriegführenden Ländern. Dann die Sozialpolitik, dann die Währungsreform, dann die Locarno-Politik Gustav Stresemanns, also die sozusagen ein wesentlicher Baustein zur europäischen Verständigungspolitik. Die Instabilität der Weimarer Republik, die wird nun schon dadurch deutlich, dass es sehr, sehr unterschiedliche Phasen gab. Die revolutionäre Phase mit vielen Massen, nicht nur Massenveranstaltungen, sondern auch massenhaften Unruhen mit vielen, vielen Toten. Also das war die erste Phase der Revolution bis praktisch 1920, dann Unruhen wie der Kapp-Putsch, dann Hitler-Putsch 23, Ruhrbesetzung durch die Franzosen und Belgier, die Reichsexekution gegen zwei ins linksradikale abdriftende Staaten, Thüringen und Sachsen, also und dann viele, viele politische Morde, die ganz unterschiedliche Politiker trafen. Von den während der Revolution ermordeten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, dann in Bayern Kurt Eisner, linkssozialistischer Ministerpräsident, der aber gerade auf dem Weg in den Landtag war, um zurückzutreten. Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, der linksliberale Politiker Walter Rathenau, bei dem nun auch Antisemitismus als Motiv dazukam. Und dann ab 24 bis 29 die sogenannten goldenen 20er Jahre, die aber nur deswegen eine vergleichsweise goldene Zeit gewesen sind, weil viel weniger Unruhen waren, weil es keine politischen Morde gab, weil es eine wirtschaftliche Stabilisierung gab. Und dann ab 29, 30 die Krise und die Auflösung bis 1933, wobei viele Historiker die Zeit ab 1930 schon gar nicht mehr zur Weimarer Republik zählen. Wenn man jetzt aber die Komplexität dieser Weimarer Charakteristika betrachtet, dann gehen die Historiker von ungefähr einem Dutzend wesentlicher Charakteristika aus. Und zwar solche, die alle für die Stabilität oder Instabilität eine Rolle spielten. Das heißt also jetzt auch für unseren Vergleich, selbst wenn wir jetzt Punkte sehen, die sehr, sehr ähnlich sind oder fast identisch erscheinen, dann müssen wir sie immer innerhalb dieser 12, es gibt auch mehr, aber ich meine jetzt 2, und dieser Dutzend wesentlicher Charakteristika verorten. Danke. Der erste Punkt, der scheint ja fast ähnlich zu sein, nämlich die Kriegsniederlage und die Folgen dieser Kriegsniederlage. Also ähnlich zu sein, wenn ich 1918, 19 und 1945 nehme. Wobei man sagen muss, die Ähnlichkeit hat schon da ihre Grenze. Die Niederlage von 1945 war viel verheerender als die von 1918. Und insofern hätte man eigentlich annehmen müssen, dass die Folgen für die deutsche Gesellschaft nach 1945 sehr viel verheerender waren als 1918, 19. Faktisch aber ist die Wirkung umgekehrt gewesen. Warum? Die Zahl der Kriegsopfer war nicht vergleichbar im Ersten Weltkrieg. Also es gab 1,3 Millionen tote deutsche Soldaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es über 5 Millionen. Es gab den Kriegsschuldartikel 231. Der hatte nicht vor allem, obwohl er so erschien, eine moralische Bedeutung, sondern er hatte einfach eine völkerrechtliche Bedeutung, um die Deutschen zu Reparationen zu zwingen. Also die Reparationsleistungen, die man von Deutschland abverlangte, wurden eben begründet dadurch, dass man Deutschland die Alleinschuld am Krieg zumaß. Faktisch ist, dass Deutschland eine erhebliche Mitschuld hatte oder Mitverantwortung, das aber keineswegs eine Alleinschuld. Man kann das hierarchisieren, wie groß die Verantwortung der anderen Staaten war, aber Deutschland war jedenfalls nicht alleinschuldig, weswegen es in Deutschland eine riesige Empörung über diesen Kriegsschuldartikel gab, weil man ihn als moralische Verurteilung ansah. Die territorialen Verluste waren mit 70.000 Quadratkilometern und 7,3 Millionen Einwohnern, wozu große agrarische Nutzflächen und Industriegebiete in Oberschlesien etwa oder Ostpreußen gehörten, enorm. Das heute vereinigte Deutschland hat durch die Abtrennung der Ostgebiete 110.000 Quadratkilometer verloren, also sogar noch mehr, wobei niemand auch nicht in Polen mal auf die Frage kommt, wie sollte man das mit den Reparationen, die gefordert werden, verrechnen. Denn 110.000 Quadratkilometer ebenfalls mit Industriegebieten, agrarischen Gebieten, mit der Flucht von 14, 15 Millionen Deutschen, also nicht nur aus den verlorenen Ostgebieten, aber zum größten Teil. Das sind natürlich sehr viel, wenn man so will, größere Belastungen. Dann kam dazu 1945 die komplette Zerstörung oder die sehr, also manchmal fast 40-50% der Innenstädte, die großen deutschen Städte sind zerstört worden. In Deutschland nach 1918, ich sagte das schon, gab es keine Kriegszerstörungen dieser Art. Also insofern wäre das jetzt ein Vergleich, von dem man sagen müsste, die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung nach 1945 hätte viel extremer revisionistisch sein müssen als die Weimarer Bevölkerung, weil die Folgen ja noch viel verheerender waren. Hinzu kam die Teilung, das Deutsche Reich von 1918 wurde amputiert, aber nicht geteilt. kamen weitere Faktoren dazu. Trotzdem, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Geschichte der Bundesrepublik, trotzdem ist die gesellschaftliche Wirkung der Kriegsniederlage von 1945 sehr viel geringer gewesen als 1918, was in der Tat mit den Verheerungen der nationalsozialistischen Diktatur zu tun hat. Die Deutschen, die nach und nach, wenn sie es nicht vorher wussten, die nach und nach von den Verbrechen erfuhren, haben zwar an ihr eigenes Leid gedacht, was man ihnen auch nicht ständig vorwerfen sollte, aber sie haben nicht daran gedacht, dass sie nun völlig unschuldig seien, wie sie das im Ersten Weltkrieg dachten. Das dachten im Übrigen alle europäischen Völker im Ersten Weltkrieg. Also, wenn man diesen Vergleich macht, dann wird man sagen müssen, ist es überraschend, dass die Wirkungen, die politisch-gesellschaftlichen Wirkungen nach 1945 sehr viel geringer und nicht in vergleichsweise hasserfüllter Weise ausfielen als nach 1918-19, was von vornherein die Verständigungsfähigkeit der Weimarer Republik beschränkt hat und den Nationalismus bestärkt hat. Wenn Sie den Weg der Bundesrepublik sehen mit der Westintegration, also lassen wir mal DDR als Besatzungsdiktatur beiseite, dann ist das schon seit der ersten Regierung Adenauer ein Weg der Verständigung gewesen. Nach 1918-19 wurden diejenigen, die eine Verständigung wollten, die Politiker, also der demokratischen Parteien, wurden als Erfüllungspolitiker diffamiert und man warf ihnen eigentlich Verrat vor. Wobei man dazu sagen muss, der berühmte Satz des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, der erste Reichskanzler hieß damals Ministerpräsident, wessen Hand müsste nicht verdorren, der sich und uns in diese Fesseln des Versailler Vertrages legte. Also auch die Erfüllungspolitiker, und er ist ja dann zurückgetreten, er wollte den nicht unterschreiben. Die Erfüllungspolitiker der Weimarer Zeit, wenn man diesen polemischen Begriff nimmt, waren keine Politiker, die Deutschland verraten wollten, sondern die von der Diagnose ausgingen, wenn jetzt der Krieg nach Deutschland kommt, das Deutsche Reich, das Heer war geschlagen, dann haben wir die Verheerungen, die vorher bei den anderen waren, zusätzlich und wir haben keine Wahl, überhaupt zu verhandeln. Nun muss man dazu sagen, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, der Versailler Vertrag hat diesen Hass verständlicherweise der Deutschen nicht nur wegen des Kriegsschuldartikels 231, sondern auch aus einer ganzen Reihe von anderen Gründen geschürt. Und dieser Vertrag war auch so, dass zum Beispiel die Amerikaner ihn nicht unterschrieben haben. Das führte zu einer international sehr wesentlichen Reaktion der USA. Sie zogen sich zurück in eine isolationistische Position, weil sie sich mit den Europäern, vor allem mit den Franzosen, einigen konnten. Da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, die Verheerungen des Ersten Weltkriegs waren in Frankreich am stärksten. Die waren so massiv, dass von den Opfern abgesehen, die nun auch beide Seiten hatten, aber dass die Infrastruktur zu weiten Teilen zerstört war, Brücken, Bahnwege, alles Mögliche. Das heißt also, zum Teil war das, weil große Teile des Landkrieges, sofern es nicht im Osten waren, eben in Frankreich stattfanden, jetzt mal von Belgien abgesehen. Nur das war ein relativ kurzer Krieg, dann war es die Besatzung, aber die Kampfhandlungen in Frankreich, also wenn Sie an Verdun denken, an die Marne-Schlachten, also mit, wo übrigens der Begriff von Menschenmaterial dann erfunden wurde, das war überhaupt nicht vergleichbar mit den Verlusten anderer Staaten. Insofern hatten die Franzosen also auf jeden Fall das Deutsche Reich derartig entmachten wollen, dass es nie wieder einen Krieg führen konnte. Das war sozusagen die. Und das heißt, das war auch keine konstruktive Politik, es war auch eine Hasspolitik auf beiden Seiten. Und das unterscheidet die gesamte Entwicklung nach 1945, also das, trotz dieser Kriegsvoraussetzungen. Wenn wir jetzt zur Gesellschaft kommen, dann muss man sagen, was relativ ähnlich ist, wenn auch mit unterschiedlichen Inhalten. Die Weimarer Gesellschaft erlebte eine massive Modernisierungskrise. Und wenn wir von Modernisierungskrisen reden, dann wissen wir, wovon wir sprechen. Wenn Sie denken, wie rasant sich bei uns die Kommunikationsstrukturen geändert haben, die mit den Flügen seit der Weimarer Republik, Flug und nicht nur Eisenbahn, E-Mail, vor 30 Jahren wusste in Deutschland keiner, was eine E-Mail ist. Heute kann sich keiner vorstellen, dass es keine E-Mails gibt. Jetzt KI. Also es gibt Krisensymptome, die sich daraus entwickeln, dass es Modernisierungen gibt, die in ein immer rasanteres Tempo haben. Das ähnelt sozusagen die gesellschaftlichen Ängste, da ähneln sich die gesellschaftlichen Ängste der Weimarer Republik, obwohl das verglichen mit heute relativ langsam ging, aber Sie müssen sich ja auch vorstellen, Rundfunk gab es vorher nicht. Auch da sind die Kommunikationsmodernisierungen, die Verkehrswege, also all das spielte eine Rolle und damit eben Krisen in der Arbeitswelt. Wenn heute Menschen fragen, ja, macht die KI unseren Arbeitsplatz unsicher oder besser oder haben wir überhaupt keinen mehr, dann ist das natürlich ein Modernisierungsphänomen, was die gesamte Gesellschaft oder zumindest einen Teil der Gesellschaft betrifft. Und das gab es damals auch, zum Beispiel in der Weimarer Republik, der ständige Wandel zu einer Angestelltengesellschaft. Das hatte damit zu tun, dass es immer mehr Großbetriebe gab, auch große Kaufhäuser, dass die kleineren Handwerker und Kaufleute, selbstständigen Kaufleute, dass die in immer größere Bredouille kamen, weil sie durch Großbetriebe mit Angestellten ersetzt wurden, nicht mehr selbstständig arbeiten konnten. Und das wurde als sozialer Abstieg empfunden. Und die Angestellten, das war für die Weimarer Republik ein besonderes Problem, die Angestellten passten nicht in die alten Klassenstrukturen. Die waren keine Arbeiter, die waren keine selbstständigen Handwerker, selbstständigen Kaufleute und sie waren auch keine Großunternehmer. Nun theoretisch können Sie sagen, auch heute, also der Chef von VW ist auch ein Angestellter. Aber wie unterscheidet er sich von den anderen Angestellten da? Also, aber dieses Problem einer quasi neuen sozialen Schicht, die in ihrem Selbstverständnis fragil war und die Handwerker, die ihren Betrieb aufgegeben hatten, weil sie pleite gegangen waren und nun selber als Angestellte arbeiteten, haben das als sozialen Abstieg empfunden, weil sie sozusagen, wenn sie so wollen, abhängig beschäftigt waren. Also ich kann das jetzt nicht alles aufführen, aber es gibt eben eine Reihe von Krisensymptomen, die durchaus vergleichbar sind. Auf der anderen Seite war die Weimarer Gesellschaft und die bundesrepublikanische Gesellschaft in einer Hinsicht überhaupt nicht vergleichbar. Die Weimarer Gesellschaft war eine junge Gesellschaft. Drei Viertel der Deutschen damals war unter 45 Jahren. Die über 65, also die Rentner, das war damals knapp 6%. Also wenn Sie das jetzt mit heute vergleichen, mit anderen Worten, knapp 70% gehörten zur arbeitenden Bevölkerung, zwischen erwerbstätigen Bevölkerung zwischen 15 und 65. Das spielte nun eine große Rolle für das Wahlverhalten. Darauf komme ich dann noch. Also Panik im Mittelstand, so hat das damals ein Soziologe Theodor Geiger genannt. Dann 1923 Inflation, weitgehende Enteignung des Mittelstandes. Ja, warum? Der Erste Weltkrieg ist nicht nur in Deutschland von allen europäischen Großmächten auf Kreditbasis finanziert worden. Und das hieß, das Geld war entwertet worden durch die Verschuldungspolitik. Und als der erste Finanzminister der Reichsregierung 1919, Matthias Erzberger, seinen Haushalt vorlegte, sagte er, die Schuldenmasse ist so groß, dass wir eigentlich eine solide Haushaltspolitik nur machen können, wenn wir die Einkommensteuer um 900% steigern. Das können Sie sich mal vorstellen, wenn bei uns von 1% oder 2% die Rede war. So, diese Verschuldungspolitik, und das würde ich nun als Mensch, der da etwas, also von den historischen Erfahrungen doch sehr beeinflusst ist, denken, eine massive Schuldenpolitik ist mittelfristig, langfristig ohnehin, aber mittelfristig ein echter Krisentreiber, weil jede extreme Verschuldung dazu führt, dass die Wirtschaft nicht mehr normal funktioniert und damit eine gesellschaftliche Krise und schließlich eine politische Krise entsteht. Ich rede jetzt von Massenverschuldung. Und daran ist die Weimarer Republik letztlich auch mit zugrunde gegangen. Warum? Weil diese goldenen Jahre, von denen ich gesprochen habe, Jahre waren, die ausschließlich, fast ausschließlich durch amerikanische Kredite finanziert worden sind. Und diese amerikanischen Kredite waren kurzfristig gegeben, also hätten 10 oder 20 Jahre gegeben werden können, sind sie aber nicht. Sie sind kurzfristig gegeben worden, weil die Amerikaner der Stabilität der Weimarer Republik nicht wirklich trauten. Und als es den sogenannten Schwarzen Freitag, also den Krach in der New Yorker Börse an der Wall Street gab, sind diese Kredite schlagartig zurückgezogen worden, was Deutschland, das ohnehin auch noch ohne diese Kredite schon stark verschuldet war. Natürlich Reparationen, alles spielte eine Rolle. Da brachen reihenweise, die vier größten Banken brachen zusammen, reihenweise brach also das ganze Wirtschaftssystem zusammen. Die massive Arbeitslosigkeit bis zu 6 Millionen, 6 Millionen Erwerbstätigen. Das waren etwa 30% 1932 auf dem Höhepunkt. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, das sind ja nicht nur die Erwerbstätigen gewesen. Die kleinen Ladenbesitzer, die kleinen Handwerker, die kriegten auch alle keine Arbeit mehr. Sie waren nicht abhängig beschäftigt, aber weil keiner mehr Geld ausgeben konnte, bis hin zu Hungerkrisen. Das heißt also, 40% der deutschen Bevölkerung sind massiv bis an den Rand des Hungerns 1932 von dieser massiven Arbeitslosigkeit betroffen worden. Davon sind wir zum Glück weit entfernt. Zumal Sie denken müssen, die Bevölkerung damals war 65 Millionen Menschen ungefähr, und davon 6 Millionen ist natürlich was anderes als heute 3 Millionen von 85. Also das ist schon klar. Trotzdem muss man sich eins klar machen: Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann droht immer genau diese Entwicklung. Sie muss nicht immer so katastrophal ausgehen, aber sie droht. So, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Problem, den Wirkungen bei den Wahlen etwa. Die Wirkung bei den Wahlen, da sehen Sie, die Weimarer Republik hat in manchen tatsächlich eine ähnliche, eine viel gravierender, aber doch auch in manchen vergleichbare Entwicklung genommen. Wenn Sie die erste Wahl annehmen, die Reichstagswahl oder Wahl zur Weimarer Nationalversammlung 1919, da haben die drei demokratischen Parteien, also von der linken demokratischen SPD bis zur Zentrumspartei, die wirklich eine Zentrumspartei war, aber das Problem hatte, dass sie praktisch nur Katholiken vertrat, und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, hatten die zusammen etwa 76% bei den Wahlen, also eine riesige Mehrheit. Die Enttäuschung darüber, was dann kam, die war schon anderthalb Jahre später bei der Wahl des ersten regulären Reichstags zu spüren. Diese drei Parteien verloren nämlich zusammen 30%. Und sie haben nur ein einziges Mal und zusammen mit der Deutschen Volkspartei Stresemanns, also vereinfacht gesagt den Rechtsliberalen, 1928 wieder eine Mehrheit gehabt mit 54%. Wenn Sie jetzt die Bundesrepublik ansehen, wir reden ja immer von GroKo, die heute, wenn Sie denken, die erste große Koalition der Bundesrepublik 1969, da hatten die beiden, die Union und die SPD, etwa 90%. Dann gab es eine Oppositionspartei, war die FDP, die machte den Rest aus, also 90%. Wenn Sie jetzt die weiteren Wahlen nehmen, noch 2013 gab es noch immerhin 73% bei der sogenannten GroKo. 2017 gab es 53% und 2024, also bei der letzten, also 2025 jetzt 45%. Dass die Mehrheit haben, liegt nur daran, dass ja bei so und so viel kleine Parteien, die unter 5% waren, nicht reingekommen sind. Und dadurch wird das dann sozusagen repräsentativ auf die Parteien aufgeschlagen, die reingekommen sind. Aber die heutige sogenannte Große Koalition hat faktisch bei den Wahlen, ich rede nicht von den jetzigen Umfragen, die noch schlechter sind, 45%, das ist die Hälfte von 1969. Das heißt also, das hat und damit einherging die Zahl der Parteien, also wir haben heute 7, die Weimarer Republik hatte allerdings 14 Parteien. Wir haben heute 7, aber jahrelang hatte die Bundesrepublik nur noch 3 Parteien. Also Unionsparteien, wenn ich die nur als eine nehme, also was sie eine Fraktion bilden, SPD und FDP. Ab 1983 gab es die Grünen als 4. Und nach der Wiedervereinigung kam ja dann mit einer Sonderregelung die Linke oder die damals PDS hieß rein. Also ist, inzwischen sind es eben 7. So, das heißt, die Zahl der Parteien ist gewachsen. Und was mit der Zahl der Parteien in der Weimarer Republik zu tun hatte, das sehen Sie an den Regierungen in den 14 Jahren, wenn man das bis Ende 32 nimmt, gab es in der Weimarer Republik 20 Regierungen. Also die Halbwertszeit war ziemlich gering. Daran sehen Sie die Instabilität. Davon kann natürlich in der Bundesrepublik keine Rede sein. Aber natürlich, eins ist klar, wenn Sie diese Veränderung der großen Parteien ansehen oder der bisher großen Parteien, dann sehen Sie, die Integrationsfähigkeit der beiden Volksparteien hat entschieden abgenommen. Und das war ein Phänomen, was wir in der Weimarer Republik auch hatten. Die Zentrumspartei blieb relativ stabil. Die SPD ging von 37 dann schließlich auf 20% und hinterher noch weniger. Das heißt also, wir haben eine Veränderung des Parteiensystems und eine größere Instabilität der Regierungen. Das können Sie ja täglich in jeder Fernsehsendung hören. Nun muss man dazu sagen, auch dieses Phänomen ist relativ ähnlich, wenn auch noch nicht mit den gleichen Wirkungen. Das heißt, während der ganzen Weimarer Republik war ständig von Krisen die Rede. Allerdings von Krisen, die es auch tatsächlich gab. Bei uns ist es natürlich auch so, dass wir auch ständig von Krisen hören. Natürlich solchen, die wirklich anzunehmen sind, aber eben auch einen Alarmismus, dass man bei jeder Nichteinigung von Parteien sofort schreit, also hier ist eine massive Krise der Demokratie. Die letzte Umfrage von der Bertelsmann-Stiftung von ein paar Tagen sagt, 82% der Deutschen halten die Demokratie für die beste Form, allerdings, beste Regierungsform, allerdings sind sie mit der gegenwärtigen Demokratie, sind erhebliche Mengen, also Massen muss man sagen, unzufrieden, weil sie sagen, sie lösen die Probleme nicht. Und da muss man dazu sagen, das ist auch ein bedenkliches Phänomen, denn die Weimarer Fähigkeit, Krisen zu lösen, war außerordentlich gering ausgeprägt. Ich muss Ihnen ein Beispiel nennen, weil das ganz wesentlich ist und weil das mit den heutigen Problemen der Kompromissfindung durchaus vergleichbar ist. Wenn ich anfangs gesagt habe, die Weimarer Republik war nicht von Anfang an zum Scheitern verursacht, es gab noch bis zum Schluss Chancen, so muss man den wesentlichen Punkt in das Jahr 1930 legen. Und zwar paradoxerweise, denn die Wahl von 1928 hatte eigentlich die stabilste Mehrheit für die Parteien der Mitte gebracht, von der rechten Mitte bis zur linken Mitte, also 55% etwa. Dieser Reichstag hätte ein Mandat bis Mitte 1932 gehabt. Und das ist nun ein wesentlicher Punkt. Diese Regierung war zwar in vielem schwach. Das lag daran, sie hatte einen ehrenwerten, aber politisch schwachen Reichskanzler. Das war Hermann Müller, ein Sozialdemokrat, der außerdem krank war. Schwach deswegen, weil es ihm nicht gelang, die Mehrheit der SPD wirklich hinter sich zu bekommen. Dann hatte sie die stärkste Persönlichkeit in der Weimarer Republik, neben dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert bis 25 war ohne Zweifel Gustav Stresemann, der auch, wenn man davon ausgeht, dass er eine Partei hatte, die am Ende nur noch wenige Prozent hatte, es schaffte, sie alle irgendwie zusammenzukriegen. Aber jetzt kommt das Traurige eben, der Reichspräsident Ebert, der vorher auch integrativ gewirkt hat, sodass ein großer Teil seiner SPD mit ihm unzufrieden war, weil sie ihm vorwerfen, dass er eigentlich eine bürgerliche Politik machte, um die Terminologie der damaligen Zeit zu nehmen. Und Stresemann starben beide sehr früh. Also Ebert 1925 und Stresemann, der erst Anfang 50 war, 1929. Das heißt, und der besagte Hermann Müller war auch ziemlich krank. Mit anderen Worten, die Rolle der Persönlichkeit in der Weimarer Republik darf man nicht unterschätzen und die darf man auch heute nicht mehr unterschätzen. Da würde ich will jetzt nicht boshaft sein, aber hilft vielleicht ein Blick auf frühere führende Politiker der Bundesrepublik und heutige, wie sich die politische Elite verändert hat, um das mal jetzt ganz wertneutral zu sagen. Also die Rolle der Persönlichkeiten spielt eine große Rolle und die stärksten Persönlichkeiten der Weimarer Republik, die starben früh. Mal abgesehen davon, dass andere wie Erzberger, der auch dazu zählte, eben ermordet wurde, dass Rathenau, der auch eine große Rolle spielte, ermordet wurde. Also das kam nur noch hinzu. Aber in der Krise der Republik gab es im Reichstag jedenfalls keine Persönlichkeit in den Parteien mehr, die so stark gewesen wäre, wie der Stresemann das war. Und insofern waren die Koalitionen sehr viel unfähiger zum Kompromiss, als sie das vorher waren. Und wenn man jetzt die eigentliche Krise, das Schlüsselereignis annimmt, dann ist das der berühmte Streit um die Arbeitslosenversicherung von 1929-30. Im März 1930 scheitert diese Regierung daran, dass die SPD bei der Frage, wie hoch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sein sollten, nicht akzeptierte, was die Deutsche Volkspartei, die nun allerdings zugegebenermaßen eine reine Wirtschafts- und Beamtenpartei war, 4% hielten die Wirtschaftsleute für nötig, Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, und die SPD wollte nur 3. Na gut, dann gibt es das übliche Gerangel. Man war dann bei 3,75. Die SPD hat das auch nicht akzeptiert. Die DVP, also die Partei des inzwischen verstorbenen Stresemanns, hat auch erst nicht mitmachen wollen, bis sich die Regierung selber, also die Minister, auf 3,5% geeinigt haben. Aber die SPD-Fraktion hat das nicht mitgemacht. Dadurch wurde die Regierung gesprengt. Nun würden wir sagen, und dieses Szenario um die Sozialpolitik, das haben wir natürlich heute etwas verändert natürlich und auch nicht mit den Wirkungen, die damals absehbar waren, aber das haben wir natürlich immer wieder. So, das heißt, die Kompromissfähigkeit in einer Demokratie heißt nicht, dass jede Partei und jeder Partner alles mitmachen muss, aber es heißt schon, dass man keine reine Klientelpolitik machen darf. Und das war damals die SPD, und das ist beispielsweise heute ein linker Teil der SPD auch, Was aber dazu führt, dass ein notwendiger Kompromiss auch für Reformen schwer oder gar nicht zu finden ist. Und damals war das eben das größte Verhängnis und das müsste auch ein Lehrstück sein. Was war das Ergebnis? Der Reichspräsident von Hindenburg bzw. Umgebung, die SPD sowieso nicht in der Regierung haben wollten, haben auch dagegen intrigiert. Die SPD war damals die stärkste Partei und hatte deswegen den Reichskanzler und nahmen die Gelegenheit natürlich wahr, weil der Reichstag nicht mehr zu einer Mehrheitsbildung in der Lage war. Und ab dem Zeitpunkt gab es eine Minderheitsregierung, Brüning. Über die Regierung Brüning kann man viel streiten. Auch Brüning war kein, wenn Sie so wollen, lupenreiner Anhänger des Parlamentarismus. Im Grunde war er ein Anhänger des Konstitutionalismus des Kaiserreichs und hat deswegen gegenüber dem Reichspräsidenten von Hindenburg eher die Rolle eines Ministerpräsidenten im konstitutionellen Regime gespielt. Aber der Brüning hat dann da trotzdem seine Verdienste. Aber es gelang ihm auch nicht, in bestimmten Punkten zu einer Einigung zu kommen. Er bildete eine Minderheitsregierung und war völlig abhängig von dem Reichspräsidenten. Das war das verfassungspolitische Problem der Weimarer Republik. Es gab eben einen sogenannten Semiparlamentarismus. Wenn Sie das mit heute vergleichen, der Bundeskanzler ist nicht abhängig vom Bundespräsidenten. Das konstruktive Misstrauensvotum, was in das Grundgesetz 1949 aufgenommen wurde, stärkt an sich den Regierungschef und stärkt das Parlament. Also der Präsident kann nicht irgendjemanden vorbei am Parlament ernennen heute. Der muss jemanden ernennen, für den die Mehrheit spricht. Ein Kanzler kann auch nur gestürzt werden durch ein Misstrauensvotum. Das ist aber eben ein konstruktives. Das heißt, die Oppositionsparteien müssen gemeinsam einen neuen Kanzler wählen. Dann muss der Bundespräsident ihn auch ernennen. Damals konnte der Präsident jeden ernennen, den er wollte. Also als er etwa den Reichskanzler von Papen ernannte, also nach Brüning, hatte der 10% des Reichstags hinter sich. Das war also natürlich kein parlamentarisches System mehr. Heute könnte, nehmen wir mal an, theoretisch durchgespielt, könnte Friedrich Merz gestürzt werden durch eine Mehrheit im Bundestag. Das würde aber voraussetzen, dass SPD, Linke, AfD und Grüne zusammen eine Mehrheit berichten. Das ist nun so gut wie unvorstellbar. Also insofern ist dieses politische, also das verfassungspolitische System nicht vergleichbar und das hat die Stabilität der Bundesrepublik mit geprägt. Was passierte aber nur 1930? Es gab keine parlamentarische Mehrheit mehr und je schwächer der Reichstag wurde, desto stärker wurde der Präsident und der von ihm abhängige Kanzler. Zumal man einen damaligen Haushalt durch eine präsidiale Notverordnung beschließen lassen konnte. Also heute muss ein Haushalt natürlich mit parlamentarischer Mehrheit beschlossen werden. Das war damals in der Krise nicht nötig und man muss fast sagen, auch öfters nicht möglich. Aber die Schwäche des Parlamentarismus bewirkte die Stärke des Präsidenten. Jetzt kommt der nächste Fehler, den Brüning dann gemacht hat, außer seinem blinden Vertrauen auf den Reichspräsidenten. Als das mit der Minderheitsregierung nicht mehr klappte, hat er im September 1930, vorher natürlich mit Notverordnung des Präsidenten Hindenburg, Neuwahl erreicht. Und bei der Neuwahl ging die schöne Mehrheit der demokratischen Parteien, der vier Parteien in der Mitte, verloren. Und die NSDAP hat schlagartig, die NSDAP, die 1928 bei den Wahlen 2,6% hatte, also eine Splittergruppe war, hat schlagartig über 18% bekommen und war die zweitstärkste Partei. Also in einer schweren Wirtschafts-, Gesellschafts- und politischen Krise Neuwahlen zu veranstalten, die nicht nötig sind, ist so ungefähr der schlimmste Fehler, den man machen kann. So ist es aber nun gekommen. Und bei jeder Neuwahl wurde die NSDAP stärker und nicht nur die NSDAP, sondern auch die KPD. Das heißt, es gab hinterher, wie der Jurist Karl Schmidt das genannt hat, eine Obstruktionsmehrheit gegen die Parteien der Mitte. Nun, wir hätten natürlich auch KPD und NSDAP keinen gemeinsamen Kandidaten durchgebracht, aber damit war das Parlament dann vollkommen gelähmt, bis die NSDAP dann mit 37%, es gab mal einen leichten Rückgang, aber es wurden ja mehrere Wahlen abgehalten zwischen 30 und 32, blieb dann ab 1932 durchgängig die stärkste Partei. Insofern muss man sagen, der Streit oder die Unfähigkeit, einen Kompromiss über ein Viertel oder ein halbes Prozent zu finden, war die Voraussetzung, dass der Parlamentarismus in der Weimarer Republik endete. Und insofern muss man sagen, also die Verantwortlichen und damals die Hauptverantwortliche waren damals die SPD-Linke, nicht die SPD-Führung, aber die SPD-Führung war damals nicht die Mehrheit der Partei und jedenfalls zu Anfang auch die Rechtsliberalen, was zu Stresemanns Zeiten eben nicht passiert wäre. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe vorhin von der jungen Gesellschaft geredet. Oh, gut, ich eile. Von der jungen Gesellschaft geredet. Die NSDAP und die KPD waren vergleichsweise junge Parteien. Die SPD, die Zentrumspartei, die Liberalen waren eigentlich alles Traditionsparteien mit einer auch zum erheblichen Teil überalterten Führung, zumindest nicht unbedingt im Lebensalter, aber sozusagen in ihrem quasi Dienstalter in der Politik. Die NSDAP und die KPD waren in ihrer Mitgliedschaft, in ihrer Führung, wenn Sie die NSDAP, die Altersgruppe angucken, das waren alles junge Leute oder vergleichsweise junge Leute. Das heißt also, von der Jugendlichkeit der Gesellschaft profitierten die beiden Außenparteien, die Rechtsextreme und die Linksextreme. Würde ich fast sagen, wenn diejenigen, die für das Wahlrecht ab 16 oder gar 14 plädieren, wenn sie historisch und sich dann über die Ergebnisse für KPD, für Linke und für AfD wundern, dann muss man sagen, wären sie historisch gebildeter, dann wüssten sie, dass junge Leute immer mehr zum Radikalen, wobei ich jetzt die beiden Parteien nicht vergleiche mit den beiden Weimarer Parteien, aber ich sage mal so, die Jugendlichkeit der Gesellschaft, auch die Frage, welche Lebensperspektive haben wir, spielten für diese Wahlen eine große Rolle. Und für die war die Legitimität der Weimarer Republik überhaupt kein wesentlicher Punkt, weil diese Republik ja nur Probleme hatte, weil sie nicht wirtschaftlich wirklich reüssierte. Dass die frühe Bundesrepublik so schnell stabil wurde, hing natürlich auch mit der Wirtschaft, mit den Wirtschaftserfolgen zusammen. Und nur wenn man also eine entsprechende Wirtschaftspolitik macht, kann man übrigens auch eine gute Sozialpolitik machen. Also die Frustration, die damals war, die auch heute in Ansätzen da ist, aber die Frustration, die damals war und die Unfähigkeit der damaligen politischen Führung von Klientelpolitik zu gesamtgesellschaftlicher Verantwortung zu kommen, die war ein wesentlicher Grund für das Scheitern der Demokratie. Nun muss man natürlich immer sagen, die reine Parteienkritik greift etwas kurz, weil es ja wir die Wähler sind, die diese Parteien wählen. Also insofern muss eine Gesellschaft sich auch immer fragen, wenn sie sich über das Ergebnis wundert, dann muss man immer sagen, ja gut, in einer freien Wahl ist das Ergebnis so, wie die Mehrheit der Bevölkerung oder der Durchschnitt der Bevölkerung ist. Und das Problem liegt darin, dass wir Karl Schmidt, der zwar sehr scharfsinnige Jurist, aber politisch fatale, aber richtig erkannt hat, er hat gesagt, auch eine Demokratie kann in einem demokratischen Wahlprozess abgewählt werden. Also es ist schon vieles daran zu erkennen. Und die Lehre muss natürlich sein, dass es Gefährdungen der Demokratie von innen gibt, die nicht Demokratien nicht grundsätzlich von außen zerstört werden. Ich muss in diesem Zusammenhang, auch weil das jetzt etwas lang wird, noch einen wesentlichen Punkt sagen, der sich auch auf die methodische Frage des Vergleichs bezieht. Sonderweg, ja oder nein? Also die Weimarer Republik ist keineswegs die einzige und auch nicht die erste demokratische Republik in der Zwischenkriegszeit, die zusammengebrochen ist. Also vorher Franco 22 in Italien, in Portugal seit Ende der 20er Jahre, in Spanien mehrfach vor Franco 36 hin und her, Österreich seit 34 ein autoritäres Regime, Polen war mit dem Marschall Pilsudski schon seit 1922 eine Militärdiktatur, alle baltischen Staaten, alle baltischen Demokratien, alle Balkanstaaten wurden zu autoritären oder faschistoiden Diktaturen. Das heißt, die Weimarer Republik ist nicht in guter, aber in schlechter Gesellschaft gewesen. Das heißt, die Krise der Demokratie, des Parlamentarismus war damals allgegenwärtig. Selbst die alten stabilen Demokratien wie Großbritannien, wie Frankreich, waren hart am Rande, was eigentlich übrig des Zusammenbruchs, was eigentlich übrig blieb, waren die kleineren Monarchien und die Schweiz und die Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei ist die einzige dieser Demokratien, die von außen zerstört worden ist, eben durch Hitler 38, 39. Aber ansonsten war es so, dass die Nachkriegskrise in allen europäischen Staaten so massiv war, dass alle diese Staaten fragil waren. Und Frankreich ist ja dann auch 1940 nicht nur durch die Niederlage gegen das Deutsche Reich, sondern auch durch Tendenzen, die es in Frankreich seit den 30er Jahren gab, Action Française und andere, ist auch die Demokratie die ganze Zeit schon gefährdet gewesen. Also insofern ist dieser internationale, dieser vergleichende Faktor für die europäische Demokratie ein wesentlicher Grund. Und die Parlamentarier und Soziologen, Politologen haben das damals in einer sogenannten interparlamentarischen Konferenz in der Schweiz 1924 schon gesehen. Die haben gesagt, der Parlamentarismus hat sich völlig verwandelt. Früher ging es um staatspolitische Aufgaben, um Außenpolitik, um innenpolitische Grundlagen. Heute ist der Staat der Adressat von ständigen wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen geworden. Der Staat ist wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch überfordert. Das ist eine Diagnose von 1924. Und das ähnelt nun durchaus in manchem dem heutigen Zustand. Also für den Vergleich ist es wichtig, dass man den Blick auch über die Grenzen wirft. Wenn ich jetzt also zusammenfasse, dann habe ich Ihnen diese vielen Einzelheiten und Strukturen zugemutet, weil Sie daran sehen, wie schwierig es ist, wenn man einzelne Faktoren nimmt, die vergleichbar sind, sie in dieser Gesamtstruktur zu verorten. Und da ist natürlich für die Bundesrepublik, muss man sehen, das ist ein ganz anderer Weg gewesen. Der ist zur EU, zur NATO, Westintegration. Es war keine Mittellage wie in der Weimarer Republik. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Also Sie sehen an dem ganzen Bereich, wie komplex also solche Vergleiche sind auf den entscheidenden Bruch in der deutschen Geschichte des NS-Regimes. Des NS-Regimes gehe ich nicht ein, nicht nur wegen der Singularität des Massenmords an 6 Millionen Juden, wobei man dazu sagen muss, die Diskussion, ob der Begriff singulär ist berechtigt ist oder nicht, die ist ehrlich gesagt ziemlich unsinnig. Natürlich sind all diese Massenmorde singulär. Jeder Massenmord hat unterschiedliche Begründungen, Phänomene und Charakteristika. Entscheidend ist ja, dass sie passiert sind. Und insofern kann man diesen Begriff benutzen oder nicht. Das war natürlich ein Kulturbruch. Und ich wundere mich immer, dass es, wenn man heute auch von jungen Leuten hört, dass es Neonazis gibt, die glauben, sie seien patriotisch oder national, was natürlich wirklich grotesk und patriotisch ist, denn kein Regime hat unser Land in solchem Trümmerhaufen hinterlassen mit Wirkungen bis heute, dass die deutsche Politik ja über Jahrzehnte sozusagen davon auch in gewisser Weise gefesselt worden ist. Also, wenn man die Vergleiche nun abschließend bewertet, dann wird man sagen, es gibt Ähnlichkeiten wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialpolitischen Forderungen, Überforderungen des Staates. Die sind nicht identisch, aber es gibt Phänomene, die relativ ähnlich sind. Dann Phänomene der Kompromissfähigkeit oder Kompromisslosigkeit, dann Verschuldungspolitik, dann Arbeitslosigkeit und Krisenangst und dann natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, wir tun immer so, als der Begriff Globalisierung etwas Neues bezeichnet. Natürlich war der Zusammenbruch der New Yorker Börse mit den Wirkungen in allen europäischen Staaten, aber besonders schlimm in Deutschland und dann im zweiten Großbritannien, war natürlich ein wirtschaftliches Globalisierungsphänomen. Und auch damals hat zum Beispiel ein Ökonom, Marcus Julius Bonn, geschrieben, was die Bevölkerung nicht versteht, ist, dass die wirtschaftspolitischen Spielräume eines Parlaments oder einer Regierung heute eingeengt sind durch die internationale Verflechtung. Also das hat er vor 100 Jahren gesagt. Und natürlich ist diese internationale Verflechtung heute noch sehr viel größer, sodass man eben auch bei allen berechtigten Einwänden über wirtschaftspolitische Weichenstellung natürlich immer fragen muss, wie groß ist denn der nationale Spielraum noch? Aber wie gesagt, das spielte auch eine damalige Rolle. Man muss einen letzten Punkt sagen. Krisendiagnostik ist nötig, damit man auch daraus Lehren ziehen kann. Andererseits gab es schon in der Weimarer Republik eine Krisenrhetorik und einen ständigen Alarmismus, der einen Staat delegitimieren kann. Wenn man also nicht sagt, jetzt sind die und die Verantwortlichen, die Parteien, diejenigen, die hier eine fehlerhafte Politik machen, das gehört zur Demokratie selbstverständlich, sondern sagt, das ganze System ist ein Krisensystem, was nicht funktioniert, dann delegitimiert das, sagen einen Staat und eine Regierungsform. Und insofern muss man sich bei aller notwendigen Kritik auch davor hüten, dass man, wie der deutsch-amerikanische Historiker das in einem Buch mit Recht genannt hat, dass er Kritik und Depressionserwartungen dann eigentlich als eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ansieht. Dass er sagt, wenn man ständig nur von einer Krise redet, deswegen hat er von Kulturpessimismus als politischer Gefahr gesprochen. Also auch das ist etwas, was zwar schwerer zu greifen ist, aber doch zu berücksichtigen ist. Meine Damen und Herren, haben Sie herzlichen Dank. Ich habe Sie jetzt etwas lange gepiesackt, aber das hängt eben damit zusammen, dass die Probleme auch etwas komplizierter sind, als sie bei einem normalen Vergleich so locker, wie er in Zeitungen steht, zu erfassen sind. Ich danke Ihnen.